Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ask an Expert, die Polycythemia-Vera-Sprechstunde, ein Podcast der AOP Health. Hier widmen wir uns den vielen Fragen, die sich die allermeisten Menschen nach der Diagnose PV, wie die Polycythemia-Vera abgekürzt wird, stellen. Denn es handelt sich dabei um eine seltene Erkrankung und vielfach fehlt es an grundlegenden Informationen. Deswegen haben wir hier für diesen Podcast zwei absolute Experten auf dem Gebiet der myeloproliferativen Neoplasien, kurz MPN, der Überbegriff der Krankheitsgruppe, in die auch die PV fällt, eingeladen. Professor Dr. Martin Grieshammer, Direktor der Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostasiologie und Palliativmedizin am Johannes-Wesling-Klinikum Minden und Professor Dr. Andreas Reiter, Leiter des Exzellenzzentrums für myeloproliferative Neoplasien am Universitätsklinikum Mannheim. Diese Episode ist eine Fortsetzung der Episode zur Mutationslast. Wenn Sie schon wissen, was es mit dem JAK2-Gen auf sich hat und nun wissen wollen, ob und wie Therapieformen mit Ruxolitinib oder Interferon die Mutationslast senken können, dann sind Sie hier richtig. Wenn Sie zuerst lieber verstehen wollen, was genau die Mutationslast ist, dann hören Sie sich die Episode 8 zuerst an. Denn Herr Professor Reiter erklärt, dass man lange Zeit dachte, man könnte nichts gegen die Mutationslast tun. Aber jetzt weiß man durch aktuelle wissenschaftliche Arbeiten,
dass es halt mit Interferon und Ruxolitinib jetzt tatsächlich Medikamente gibt, die diese Mutationslast reduzieren können. Das ist aber ein Prozess, der unter Umständen über Monate und Jahre geht. Also diese Reduktion der Mutationslast findet mit Aderlässen überhaupt nicht statt und unter Hydroxyurea nur bei wenigen Patienten. Also wir haben jetzt mit Interferon und Ruxolitinib zwei Medikamente, wo die Mutationslast gesenkt werden kann. Und wiederum viele Arbeiten konnten jetzt zeigen, dass je mehr die Mutationslast im Verlauf der Therapie reduziert wird, dass diese Patienten tatsächlich auch weniger thromboembolische Komplikationen haben und dass auch der Übergang in eine Verfaserung des Knochenmarks verzögert wird und dass sich dadurch natürlich in Konsequenz durchaus auch die Prognose von Patienten verbessert. Problem ist natürlich für uns, dass wir nicht vorhersagen können, welcher Patient jetzt eine Reduktion der Mutationslast erfährt. Und deswegen muss dann letztendlich man unter diesen Therapien mit Interferon oder Ruxolitinib, würde man dann halt regelmäßig diese Mutationslast, zum Beispiel alle 6 oder auch alle 12 Monate, so momentan ist vielleicht alle 12 Monate, glaube ich, ein Standard. Da könnte ja vielleicht auch der Professor Grieshammer noch was sagen, wie das jetzt, ob und wie das in die Leitlinien eingegangen ist, aber ich glaube, dass wir alle die Mutationslast als einen wichtigen Bestandteil für die Prognose, für die Diagnose, für die prognostische Abschätzung und auch für das, wir nennen das Monitoring der Therapie, erachten und auch immer mehr in unserem klinischen Alltag benutzen. Ich möchte aber als letzten Satz nochmal ganz klar hinweisen, dass die Mutationslast nur ein Bestandteil des Ganzen ist und nicht jetzt sozusagen ein Wert ist, der alle anderen sozusagen aus dem Weg räumt. Sie ist manchmal nicht wichtig, manchmal wichtig und manchmal sehr wichtig. Und das muss man halt auch immer beim individuellen Patienten abschätzen, wie wichtig sie ist für Diagnose, Prognose und Therapiemonitoring.
Und dann möchte Herr Professor Reiter noch etwas hinzufügen, das ihm vor allem aus der Praxis kommend sehr wichtig ist. Dass wir verstehen müssen, dass die Erkenntnis der Mutationslast in Bezug auf PV-Erkrankungen noch sehr jung ist.
Wir sind da ganz am Anfang und wir haben jetzt diesen Wert kennengelernt und es ist halt unsere Aufgabe, über die nächsten 5, 10, vielleicht auch 20 Jahre wirklich den kurzfristigen und den langfristigen Nutzen der Bestimmung der Alleellast halt bei Diagnose und auch im weiteren Verlauf erst einmal kennenzulernen. Und auch hier wird es so sein, dass es Dinge gibt, die werden relativ schnell klar sein. Also zum Beispiel, wenn man das erkennt, dass die Alleellast nach zum Beispiel einem Jahr um so und so viel Prozent sinkt, dass das unter Umständen ein positives Zeichen ist. Aber ich bin mir sicher, dass es auch weitere Erkenntnisse nach 5 und nach 10 Jahren der Nutzung geben wird. Ja? Und dass aber es unter Umständen vielleicht auch später einmal möglich sein wird, wenn so eine Alleellast total absinkt oder sogar unter die Nachweisgrenze absinkt, zum Beispiel nach 5 oder nach 10 Jahren Behandlung, dass so ein Absinken, wie auch bei anderen Erkrankungen, es uns unter Umständen erleichtert, eine Therapie zu pausieren oder zumindest mitunter auch für einige Jahre und unter weiterer Beobachtung der Alleellast dem Patienten vielleicht auch mal ein paar Jahre Therapie zu ersparen. Und im idealen Fall könnte das dann sein, dass mit weiterer Entwicklung von Therapien man über die Steuerung, über solche Parameter, zum Beispiel eine Therapie einfach über ein paar Jahre gibt, dann eine gewisse Zeit pausiert, dann wieder gibt, wenn was passiert und dann wieder pausiert. Aber das ist das sind Dinge der Zukunft, aber ich glaube, dass die Alleellast hier großes Potenzial hat, um solche Dinge unter Umständen steuern zu können.
Und Herr Professor Grieshammer ergänzt:
Es ist im Moment immer so am Anfang, dass die Labore noch nicht mal standardisiert sind für die Messung. Ja, und dass eigentlich Unterschiede in den Messungen um plus minus 15% erst als signifikant angesehen werden. Das heißt, wenn Sie die Alleellast mal messen und die ist 30 und dann ist sie 40 oder 20, dann wird man sagen, nach jetziger Maßgabe ist das gleich. Also da gibt es noch viel zu tun. Also das fängt bei der Messung an, die nicht standardisiert ist. Und auch bei der Ungenauigkeit, bei der Varianz, im Moment sind wir bei plus minus 15%, ja, um es mal extrem zu sagen, wo man sagt, na ja, das ist jetzt eigentlich keine Änderung. Eine Änderung wäre von 20 auf 50. Da würde man sagen, ja, wahrscheinlich ist das, ja. Also Sie sehen daran, wo wir stehen. Und deswegen darf man da jetzt auch nicht so von Arztseite und schon gar nicht von Patientenseite so drauf rumreiten. Dafür sind die Unklarheiten zu groß.
Aber bedeutet das, dass ich mit meinem Arzt oder meiner Ärztin über eine Messung der Mutationslast sprechen soll, Herr Professor Grieshammer?
Also im Moment ist noch die Leitlinie so, die jetzige Leitlinie sieht es nicht vor. So. Und die gilt auch noch. Unabhängig davon wird natürlich an spezialisierten Zentren, wie dem von Herrn Reiter, Professor Reiter und meinem und anderen Zentren, das gemacht, um Daten zu sammeln. Aber ich will klar sagen, wenn draußen in der Praxis, in den hämatologischen Praxen das nicht gemacht wird, ist das im Moment okay. Ja? Dass da ein gewisser Wissensdurst ist von Seiten der Betroffenen und auch seitens der Forschung in Personen von Professor Reiter und mir und vielen anderen, die sich damit beschäftigen, ist klar. Aber Fakt ist, dass es im Moment noch gilt, wenn du es nicht machst, ist es okay aus ärztlicher Sicht. Ja? Weil die von uns skizzierten Unklarheiten einfach zu groß sind. Und man muss eben unterscheiden, was ist die Routine, die gute Routineversorgung und was sind universitäre wissenschaftliche Bemühungen, das besser zu machen. Das ist ein Unterschied. Ja?
Und Herr Professor Reiter meint dazu:
Die Alleellast ist einfach ein ganz wichtiges Thema der aktuellen klinischen Forschung und diese entscheidenden Fragen können wir mitunter erst in den nächsten Jahren beantworten und es kann sehr gut sein, dass bei so Erkrankungen wie der Polycythemia vera oder auch der essentiellen Thrombozytämie, bei der wir ja durchaus erwarten können, dass Patienten mit diesen Erkrankungen 30 oder mitunter 40 Jahre leben, dass wir viele dieser wichtigen Fragen eben erst in einigen Jahren beantworten können. Und in diesem Zusammenhang würde ich vielleicht auch nochmal erwähnen wollen, dass es deswegen aber schon auch so wichtig ist, dass Patienten in möglichst großer Zahl mit ihren Werten, dass es auch dokumentiert wird, zum Beispiel in sogenannten Registern. Also das größte Register in Deutschland ist ja das Register der Deutschen Studiengruppe für myeloproliferative Neoplasien. Und wir können einfach diese ganzen wichtigen Fragen einfach nur beantworten, wenn wir dann die Alleellast und den Alleellastverlauf von möglichst mehreren hundert Patienten genau kennen, um auch Einflussfaktoren auf Alleellast im positiven und negativen Sinne dann auch herausarbeiten zu können. Ich meine, denken Sie zum Beispiel nur daran, dass ja das durchaus sein könnte, also ich sage das jetzt nur rein hypothetisch, dass zum Beispiel auch die Dosis dieser Medikamente, ja, oder das Alter des Patienten oder andere Mutationen. Es gibt so viele Einflussfaktoren. Und ich habe das vorhin schon gesagt, wir leben heute in einer Zeit, wo man immer alles ganz schnell beantwortet haben will. Aber wir wissen einfach, also wir, die wir mit diesen Erkrankungen zu tun haben, dass viele Antworten viele, viele Jahre dauern können. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt mal beginnen, ja, bei Patienten, bei ausgewählten Patienten an Zentren einfach das zu bestimmen und zu messen, um dann über den längeren Zeitraum herauszufinden, wie hoch die Wertigkeit dieses Messwertes ist.
Also, die Alleellast oder Mutationslast gibt in den meisten Fällen Ausschluss über das Risiko des weiteren Verlaufs der Krankheit und sie kann durch Interferontherapie oder Ruxolitinib gesenkt werden. Nur Achtung, die Messwerte sind im Moment noch nicht standardisiert. Die Forschung befindet sich hier noch ganz am Anfang, denn die Datenlage ist sehr klein. Und das ist vor allem bei einer seltenen Krankheit, wie die PV eine ist, schwer zu ändern. Wenn Sie also Interesse daran haben, selbst bei einer Studie mitzumachen, dann informieren Sie sich an spezialisierten Zentren. Wir verlinken die beiden Kliniken von Herrn Professor Reiter und Herrn Professor Grieshammer in den Shownotes. Und wenn Sie selbst andere oder spezifische Fragen haben, die wir hier nicht oder noch nicht beantwortet haben, dann schauen Sie doch auf unserer Website askanexpertlive.de vorbei. Wir veranstalten zweimal jährlich Live-Veranstaltungen, an denen Sie gratis online teilnehmen können. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie auch die kommenden Fragen und Antworten nicht verpassen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen, wenn Sie jemanden kennen, für den das hilfreich sein könnte. Ja, und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Patientensprechstunde der AOP Health.